NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. März 1895. Der Todestag der französischen Malerin Berthe Morisot.
Ein Jahr nach Berthe Morisots Tod beobachtet ihre Tochter Julie etwas perplex die engsten Freunde bei der Vorbereitung zur Ehrungsretrospektive der Malerin. Sie streiten, wie immer.
Monet möchte Degas Paravent mit den Zeichnungen in den hinteren Saal stellen, was ihn empört. Mallarmé versucht zu schlichten, aber Renoir will einen Puff zum Ausruhen in der Mitte, woraufhin Degas wütend die Galerie verlässt.
Wohlgemerkt, die drei heute wohl berühmtesten Maler des Impressionismus, Claude Monet, Edgar Degas und Pierre-Auguste Renoir, haben wochenlang ihre Staffeleien im Stich gelassen, um fast 400 Werke ihrer Mitstreiterin der ersten Stunde zusammenzusuchen und eigenhändig aufzuhängen. Unterstützt vom renommierten Dichter Stéphane Mallarmé, der sich um den Katalog kümmert.
Wir finden, dass der Name und das Talent von Fräulein Berthe Morisot zu gut zu uns passen, als dass wir darauf verzichten könnten.
Hat Degas 22 Jahre zuvor charmant an die junge Künstlerin geschrieben. Er lädt sie als einzige Frau ein, mit ihm und Monet, Pissarro, Sisley und Renoir die Charta der sogenannten Unabhängigen zu unterschreiben. Jene aufmüpfigen Maler, die das Diktat des offiziellen Kunstsalons nicht mehr akzeptieren wollen und bald spöttisch Impressionisten genannt werden.
Diese Künstler nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand. Sie setzen sich nicht einfach zusammen und beschließen, auszustellen. Nein, sie gründen erstmal einen Verein mit regelrechten Statuten. Es geht darum, Geld aufzutreiben, um Räume anzumieten, eine Broschüre zu drucken, die Gemälde zu beleuchten und die Aufmerksamkeit der Kritik zu erwecken.
Unterstreicht der Kunsthistoriker Stéphane Guégan. 1874 ist eben nicht nur eine künstlerische Revolte im Gange. Freilichtmalerei und Alltagssujets gab es auch schon vorher. Nicht zufällig stammen die meisten Unabhängigen, wie sie sich selbst nennen, aus wohlhabenden Familien, Berthe Morisot eingeschlossen. Sie wird mit einer Ausnahme, wegen der Geburt ihrer Tochter, an allen 8 Impressionistenausstellungen teilnehmen und zumindest die letzte auch mitfinanzieren.
Persönlichkeiten wie ihre Töchter macht mein Unterricht nicht zu Freizeitmalerinnen, sondern zu Künstlerinnen. Ist Ihnen bewusst, was das bedeutet? In Ihrem großbürgerlichen Milieu kommt das einer Revolution gleich. Ich meine sogar einer Katastrophe.
Warnt etwas großspurig einer der namhaften Landschaftsmaler, die Mutter Morisot für ihre halbwüchsigen Töchter Berthe und Edmar als Lehrer engagiert. Immerhin werden ab 1864 tatsächlich von beiden regelmäßig Gemälde zum offiziellen Salon zugelassen. Doch nur die temperamentvolle und ehrgeizige Berthe will wirklich die Kunst zum Beruf machen und verspürt keinerlei Neigung zu heiraten.
C'est Monsieur Manet qui vous met dans cette humeur.
1868 lernt die 27-jährige Berthe Morisot im Louvre einen Künstler kennen, der eher ungewollt für Skandale sorgt oder verspottet wird. Édouard Manet. Keineswegs ein Revolutionär. Er kämpft darum, in seiner Eigenart vom offiziellen Salon anerkannt zu werden, womit er häufig scheitert. Allerdings provoziert er die gute Gesellschaft mit sozialkritischen Sujets wie der Kurtisane Nana in Dessous, die gerade lüstern von ihrem Gönner in Frack und Zylinder begafft wird.
Als der Salon seine Nana ablehnt, mietet Manet das Schaufenster einer Luxusboutique. Von früh bis spät fuchteln davor feine Herrschaften mit ihren Stöcken und schimpfen über das skandalöse Gemälde, was ihn köstlich amüsiert.
Kein Grund für die Familie Morisot, die Einladungen der Familie Manet nicht anzunehmen. Im Gegenteil. Hier 2 malende Töchter, dort 2 malende Söhne, wenn auch der ältere, Edouard, längst verheiratet ist. Vor allem aber verkehren und diskutieren in beiden Familien schon immer vorurteilslos talentierte Künstler, Komponisten und Schriftsteller, dienstags bei Morisots, donnerstags bei Manets.
J'aimerais, Mademoiselle Berthe, que vous posiez pour moi.
Édouard Manet wird in den nächsten 6 Jahren 14 Porträts von Berthe Morisot malen, mehr als von jedem anderen Modell. sichtlich fasziniert von ihrer geradezu südländisch feurig wirkenden, dunkelhaarigen Schönheit. Natürlich ist sie bekleidet und die Mutter immer dabei. Aber Bert kann dabei ausgiebig die Malweise Manets studieren.
Die Kunsthistoriker haben vor allem vermerkt, dass sie Manet verehrte und nicht umgekehrt. Dabei weiß man heute, dass Manet Gemälde von Bert Morisot sammelte.
Wie sie mehrmals betont, malt Bert Morisot aber nicht im Stil von Manet und wird fuchsteufelswild, als er sich erlaubt, auf einem ihrer Gemälde herumzupinseln. Sie lässt sich auch keineswegs von ihm abhalten, ab 1874 nicht mehr im offiziellen Salon auszustellen, sondern eben nur noch mit den Unabhängigen. Bert Morisot ist jedes Mal mit mehreren Bildern dabei, genau wie die anderen, mit denen sie malt, die zu Freunden werden, zu Besuch kommen. Renoir, der für Künstlerinnen eigentlich nicht viel übrig hat, schwärmt von ihr als der
weiblichsten aller Frauen, die sogar die Madonna mit dem Kaninchen neidisch machte.
Claude Monet
wünscht sich sehnlichst, mit ihnen auszustellen.
Und hängt Bilder von ihr sogar in seinem Schlafzimmer auf. Aber nie käme es einem der Maler in den Sinn, ihr näher zu treten oder sie gar als Kumpel zu behandeln. Bert Morisot ist eher still, kühl, zurückhaltend und bleibt für die Gruppe immer Madame. Denn mit 33 Jahren hat sie sich doch noch breitschlagen lassen zu heiraten. Eugène, den jüngeren Bruder von Édouard Manet.
Sie macht nur in einer Hinsicht keine Konzessionen, der täglichen Arbeit. Abgesehen von ihren vielen Ölgemälden ist sie Grafikerin, die beste Aquarellistin ihrer Zeit, eine große Pastellistin, liebt Kaltnadelradierungen. Kurz, Bert Morisot widmet ihr Leben der Kunst.
Betont Marianne Mathieu, Morisot-Spezialistin und Hüterin des mit rund 50 Gemälden weltweit größten Fonds der Künstlerin im Pariser Marmottan-Monet-Museum. Es liegt im vornehmen 16. Arrondissement, unweit der Stadtvilla, die Bert Morisot und Eugène Manet gebaut haben und die immer noch der Familie gehört. Hier hat sie gelebt, hauptsächlich diese Umgebung gemalt. Frauen und Kinder, Gärten und Blumen, Haustiere und die Familie. Helle Impressionen einer heilen Welt, aber gemalt mit einer faszinierenden Kühnheit.
Diese Werke sind auch deshalb besonders wertvoll, weil sie dem Marmottan-Museum von Bert Morisots Enkeln geschenkt wurden.
85% ihrer Produktion war in Familienbesitz, als sie starb. Und die Geschichte der Künstler- und Sammlerfamilie Manet, Morisot, Rouart reicht bis in unsere Tage. Erst kürzlich hat ein Großneffe von Bert Morisot beschrieben, wie ungezwungen in diesen Häusern voller kostbarster Gemälde die Kinder herumtollen dürfen. Von Ehrfurcht oder wenigstens Vorsicht keine Spur. Er erinnert sich, neben einem der zarten Porträts von Bert Morisot unbekümmert die Dartscheibe aufgehängt zu haben. Und ein berühmtes Manet-Bild von ihr über der Anrichte wird schon mal von einem Champagnerkorken durchschlagen. Glücklicherweise reparabel. Offenbar gelingt es Bert Morisot, das konventionelle Leben einer Dame der Gesellschaft im 19. Jahrhundert mit künstlerischem Anspruch zu vereinbaren. Ihr ausgleichender Charme glättet die Wogen unter den Malern. In Paris ist ihr Atelier gleichzeitig Salon, weshalb sie eher kleine Formate malt. Bei Einladungen zum Tee- oder Abendgesellschaften werden Palette und Farben einfach in einen Schrank geschoben, die Staffelei mit der in Arbeit befindlichen Leinwand hinter einem Paravent versteckt. Allenfalls riecht es leicht nach Terpentin. Natürlich ist man auch viel unterwegs, bei Freunden oder in eigenen Anwesen, auf dem Land, am Meer in der Bretagne oder im Süden. Zumal Eugène Manet eine angegriffene Gesundheit hat. Die verbleibenden Kräfte stellt er jedoch ganz in den Dienst seiner Frau. Er organisiert ihre Ausstellungen und sitzt ihr nicht selten Modell, übrigens als einziger Mann. Im Garten mit der kleinen Tochter oder am Fenster mit Blick auf Vorgarten, flanierende Damen und einen Hafen im Hintergrund. Ein Motiv, das sonst sehnsüchtig in die Außenwelt blickenden Frauen vorbehalten bleibt. Es ist den transparenten Vorhängen, blumigen Kleidern und friedlich spielenden Mädchen von Berthe Morisot nicht anzumerken, mit welcher Rage, welcher Mühe, welchen Zweifeln sie entstehen. Aber durchaus mit welch hartnäckiger Bestimmtheit. Lieblich ist allenfalls das Sujet. Nicht der kräftige Pinselstrich, nicht die entschlossene Konzentration auf das Wesentliche oder der Mut zum scheinbar Unfertigen. Ihr Leben lang will Berthe Morisot flüchtige Augenblicke festhalten. Und schon das scheint ihr vermessen. Natürlich kann sich eine gutbürgerliche Künstlerin damals weder in ein Pariser Café setzen noch in einen Bahnhof. Dennoch wagt sie in Nizza eine Ansicht der Uferpromenade, muss sich dazu aber aufs Wasser begeben, so die Konservatorin des dortigen Kunstmuseums.
Es ist nicht leicht, als elegante Dame von Welt des 19. Jahrhunderts in einem Fischerboot zu malen. Man kann sich nirgendwo festhalten. Aber auf einer Kaimauer die Staffelei aufzustellen, schickt sich einfach nicht.
Fast ein Jahr verbringt Berthe Morisot 1888-89 mit Mann und Kind an der Côte d'Azur. Sie ist über 45 Jahre alt und auf der Höhe ihrer Karriere. Die schwarzen Haare beginnen schneeweiß zu werden, wie sie auf einem ihrer Selbstporträts festhält. Kerzengerade, entschlossen, mit einer rasch skizzierten Palette in der Hand und wie Orden wirkenden Blumen am gelben Oberteil, blickt sie geradezu herausfordernd den Betrachter an.
»Ich arbeite und gebe mir Mühe, alt zu werden«,
schreibt sie zu dieser Zeit an einen Freund. Und an Schwester Edmar?
Je älter ich werde, desto schwieriger und nutzloser scheint mir die Malerei.
Ganz generell kennzeichnet Melancholie ihre Kunst. So wie nach Ansicht ihrer Zeitgenossen Berthe Morisot selbst. Eine impressionistische, hell leuchtende Melancholie. Im Werk von Berthe Morisot sieht man ihre ständige Weiterentwicklung. Das müsste noch genauer untersucht werden.
Sylvie Patry hat 2019 im Orsay-Museum die erste Einzelausstellung von Berthe Morisot seit dessen Eröffnung vor 33 Jahren kuratiert. Mühsam, denn das meiste befindet sich heute in schwer zugänglichen Privatsammlungen. Der französische Staat hat überhaupt nur zwei Gemälde der Künstlerin gekauft, wenn auch eines noch zu ihren Lebzeiten. Aber so gibt die Konservatorin Marianne Mathieu zu bedenken,
Berthe Morisot hat nur sehr wenig ausgestellt, wurde nur sehr selten kommentiert und war nur einem sehr kleinen Kreis bekannt.
Jedenfalls geht die einzige Frau unter den Begründern des Impressionismus ab der Wende zum 20. Jahrhundert in der Kunstgeschichte praktisch verloren und wird in Lexika bis noch vor kurzem als zweitrangig behandelt. Sylvie Patry.
Ab den 1970er, 1980er Jahren haben zwar viele englische und amerikanische Kunsthistorikerinnen über Berthe Morisot und andere Impressionistinnen gearbeitet, aber das blieb beschränkt auf den akademischen Bereich, vielleicht weil von ihr nicht genug Werke in öffentlichen Museen hängen.
Anfang März
1895 malt Pierre-Auguste Renoir neben Paul Cézanne in Südfrankreich, als er erfährt, dass Berthe Morisot mit 54 Jahren plötzlich an einer Lungenentzündung gestorben ist. Angeblich eilt er stehenden Fußes zum Bahnhof und erzählt später, er habe sich auf einmal allein in einer Wüste gefühlt.
Ich glaube nicht, dass ein Mann jemals eine Frau wie seinesgleichen behandelt hätte. Mehr hätte ich nicht verlangt. Denn ich weiß, dass ich genauso viel wert bin wie die Männer.
Hat Berthe Morisot in einer Mischung aus Resignation und Stolz im Alter notiert. Édouard Manet, ihr umstrittener Schwager, bekam bei gleicher Produktion und Lebensdauer immerhin zum 100. Geburtstag seine erste große Retrospektive. Es wäre schön, wenn es für Berthe Morisot noch vor dem 200. klappen könnte.
Im Zeitzeichen erinnerte Sabine Mann an Berthe Morisot, die heute vor 125 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.